herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute rede ich mit jemandem, der die komplexeste Herausforderung im Lebenszyklus von einem KMU löst, nämlich die Unternehmensnachfolge. Und dabei hat er, respektive seine Firma, sich spezialisiert oder den Fokus auf inhabergeführte, mittelgrosse bis grosse KMUs. Was das genau heisst, das erzählt er nachher gerade selber. Wir reden heute darüber, erstens, wie er sein Unternehmen selber aufgebaut hat und im Moment gerade eine recht starke Wachstumsphase meistert. Aber wir reden natürlich auch über das Thema Unternehmensnachfolge, was es da braucht, was das da immer so ein bisschen Hürden sind und wie sie das bei den Solver Advisory angehen. Ich rede nämlich mit dem Thomas Kocher, Gründer und Geschäftsführer von der Solver Advisory. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bieten dir kostenlose Beratungen und stehen dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann geh auf www.fasoon.ch. Hi Thomas, schön bist du da, wie geht's?
Hi Nico, ja, geht mir gut. Ich habe mich gefreut auf das Gespräch mit dir und bin gespannt, wie du was für Fragen da auf mich zukommen.
Yes, ich auch. Wir hätten schon im Vorgespräch, glaube ich, ewig können weiterreden. Ist extrem spannend. Hey, erzähl mal gerade. Ich habe gesagt, der Fokus ist, also Unternehmensnachfolge und der Fokus auf inhabergeführte, mittelgrosse bis grosse KMU. Was heisst das für dich?
Für mich heisst es, dass wir sind ein Team von Experten, also wir sind zwei diplomierte Steuerexperten, zwei diplomierte Wirtschaftsprüfer, wir haben noch Finanzierungsexperten, wir sind alles in dem Sinne, wir haben den Senior-Only-Approach, also Experten, ein Expertenteam, und wir verstehen uns als agile Eingreiftruppe für komplexe Probleme und dort unterstützen wir unsere Dienstleistungspartner oder auch entsprechend KMUs direkt bei sehr komplexen Problemen. Wir sind nichts wiederkehrend. Das bedeutet, wir gehen wirklich nur dort rein, wo es brennt. Also die Hütte schon, der Dachstock schon brennt und in dem Sinne eine Feuerwehr braucht, wo der Kunde den Brand löscht oder entsprechend sich dann ein Problem annimmt. Und diesbezüglich merken wir, dass eine gewisse Grösse oder ein gewisses Volumen muss vorhanden sein, dass es sich lohnt, dass sich der dort rechtfertigt, dass wir überhaupt einen Wirkungshebel haben, wo wir können entfalten können, wo dann auch entsprechend spürbaren Mehrwert kann generiert werden. Und dort haben wir Transaktionsgrössen, erfahrungsgemäß ab 5 Millionen. Darauf sind wir offen. Darunter haben wir das Gefühl, jetzt sind wir sehr, sehr kosmetisch unterwegs, also unterstützend, Treuhänder, Rechtsanwaltskanzlei, entsprechend bei der Abwicklung des Prozesses, aber Projektleitung ist oftmals dann nicht bei uns.
Und was ist die grösste Transaktion gewesen? Also nur, musst du nur die Grösse sagen, nicht die Firma, die es war, aber was ist so der grösste Verkauf gewesen, den wir bis jetzt Projekt geleitet haben?
Ist ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag gewesen, aber von einer Immobiliengesellschaft, wo verkauft worden ist, wo wir Transaktionsabwicklung gemacht haben, wo aber dann nicht nur verkauft, sondern auch aufgespalten und ist eine relativ komplexe Transaktion gewesen, die wir haben dürfen begleiten. Kommerziell, also operative Gesellschaften, ist im mittleren zweistelligen Millionenbetrag.
Spannend. Wie bist du zu dem gekommen? Erzähl mal, wie ist die Solver Advisory entstanden? Warum machst du das heute?
Ja, das hat mit meinem Background zu tun. Ich habe ursprünglich mal eine Banklehre gemacht, habe dann dürfen im Firmenkundenbereich ein Training absolvieren. Und habe gemerkt, mal Firmen, also gerade KMUs, Finanzierungsthemen, die betriebswirtschaftlichen Themen, das gefällt mir. Bei den, zu einer Big Four ist die Wirtschaftsprüfung. Und habe relativ schnell gemerkt, dass die retrospektive Fehlersuche mir nicht so behagt, sondern dass ich lieber in dem Sinne prospektiv schaue, dass gar keine Fehler gemacht werden. Und nach einem kurzen Abstecher in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit habe ich guter Kollege vom Veloclub hat dort mal gerade eine Treuhandgesellschaft verkauft und hat gesagt, ich will mich eigentlich nur noch auf Projektberatung konzentrieren. Dort mal gefunden, das ist spannend. Eigentlich nicht so genau gewusst, was er genau meint. Das hat sich dann mit der Zeit ergeben. Ich bin gerade dort so in einer Situation gewesen, wo ich gewusst habe, ich habe eigentlich nicht viel zu verlieren. Ich kann viel lernen. Ich habe sehr viel gewusst, er ist ein Recht, er ist eine Maschine und ich kann viel von ihm lernen. Es ist mir vor allem darum gegangen, mit ihm zu lernen und habe parallel dazu noch den Lehrgang zum diplomierten Steuerexperten angefangen. Auch nicht genau gewusst, was auf mich zukommt. Und dann hat sich das alles so ein ergeben. Wir haben sehr viele Immobilientransaktionen begleitet. Wir haben sehr viele also immobiliennähe Transaktionen, Firmen, die in die Unternehmensnachfolge gegangen sind, wo eine Immobilie drin hat, wo man hat müssen abspalten oder entsprechend Lösungen finden. Wir haben viel mit Familien begleitet, die Immobiliengesellschaften rein, wo man den ganzen Ruling-Prozess, den ganzen Modellierungsprozess, was für Optionen gibt es, wie kann man die Situation auf alle Anspruchsgruppen am besten optimieren, den Zielkonflikt bestmöglich zu minimieren. Und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, dass der kommerzielle Teil mich eigentlich am meisten interessiert. Das sind gerade die operativ geführten Gesellschaften. Und mein damaliger Geschäftspartner aber sehr stark immobiliengetrieben war. Und dann haben wir eine Lösung gesucht unter einem Dach. Und dann war die Lösung nicht gerade augenscheinlich, gewesen, wie wir das lösen könnten. Dann ist Corona gekommen. Dann habe ich ein SMS von der Armee, Schweizer Armee, bekommen. Ich habe 2016 meinen letzten Dienstag regulär gehabt. Und habe schon eigentlich das Aufgebot gehabt, um meine Sachen abzugeben. Und habe dann gleich bei mobil gemacht worden als Sanitätssoldat. Und habe 8 Wochen müssen ins Welschland. Und in diesen 8 Wochen habe ich mir überlegt, hey, was kann ich gut, was will ich. Und habe dann bin zurückgekommen, als mein Geschäftspartner gesagt hat, dass ich gerne würde das allein probieren. Dass ich das, Und er hat mich wir sind heute noch mega eng befreundet, wir arbeiten heute noch sehr viel für ihn, wir dürfen heute noch sehr viel für ihn arbeiten und hat den Solver aufgebaut. Vielleicht noch rasch ganz kurz zu der Vision, mit der Vision, wie wir gemerkt haben im KMU-Bereich, KMU sind oftmals, haben eine Ansprechperson, das ist der Treuhänder oder haben den Banker, der sie vertrauen, aber es haben sehr, sehr wenig in dem Sinne Vertrauenspersonen, die sie vertrauen und die Vertrauenspersonen haben oftmals sehr einen starken Fokus auf Buchhaltung, auf den Jahresabschluss, auf die enge Betreuung und haben sie oftmals sehr ein Geschäftsmodell, wo sie sich eigentlich die Zeit, die für eine Unternehmensnachfolge aufgewendet werden muss, das Projektmanagement, das Know-how, das tiefe Know-how, das Netzwerk, das braucht juristisch und fachlich, oftmals nicht, wo ich wie gesagt habe, wir möchten das Manko decken, wir möchten diesen Dienstleistern, Handbietern und sagen, wir helfen euch, wir nehmen euch nichts weg, wir machen nichts Wiederkehrendes, wir machen keine Buchhaltung, wehren uns um jede Steuererklärung, die wir machen, sondern wir machen dort, wir bieten Hand, dass sie weiterhin die Projekte oder die Kunden können begleiten und sich auf ihren Fokus konzentrieren und wir nehmen es zur Hand und schauen, was für Optionen gibt es, woher geht die Reise und dann die Reise entsprechend auch bis zum Ende begleiten, bis dann die Unternehmensnachfolge erfolgreich kann umgesetzt werden. Dann begleiten wir sowohl Verkäufer wie aber auch Käufer.
Also das heisst eben, dass im Normalfall merkst du, dass halt, wenn jemand jetzt sagt, ich will mein Unternehmen verkaufen, dann geht er mal auf den Treuhänder zu, weil das in dieser ganzen, eben, ich sage jetzt buchhalterischen Finanzgeschichte Ansprechpartner ist und du aber merkst, dass der Treuhänder halt gerade für eben so grössere Transaktionen eigentlich das Know-how auch nicht hat und auch gar nicht zwingend will machen und der dann auf euch zukommt und ihr das nachher mit ihm zusammen macht oder er das euch übergibt, weil er selber nicht kann und ihr das ja nachher eben quasi miteinander zusammen macht.
Es ist sehr oft ein Mix von allem. Es gibt sensationelle Treuhänder, die das Know-how zweifelsohne hätten, um das zu machen, aber wo das Geschäftsmodell gar nicht zulässt, dass sie sich die Zeit nehmen können, um das Projekt, weil sie so zugebucht sind mit anderen Kunden, mit wiederkehrenden Themen, Jahresabschlüsse, Revisionen, Buchhaltungen, oftmals auch eben die Kapazität nicht haben und dann aber auch die Position, weil man den Kunden schon 15 Jahre betreut und man eigentlich alles sollte wissen und eigentlich gar nicht mehr die Position hat, um solche die dummen Fragen oder die bösen Fragen zu stellen. Ja, wo stimmen wir? Was hast du denn für Plan? Woher möchtest du? Oftmals treten die Treuhänder uns her und sagen, ja, eigentlich sollte ich es wissen, aber ich weiß es nicht und irgendwie habe ich auch ein bisschen Berührungsängste, um dann in dem Sinne mal in den Raum werfen, ja, woher geht es? Und wir haben die neutrale Position, wir können kommen, wir kennen die Position noch nicht und könnten auch mal in dem Sinne auch mal ja, eigentlich von frisch von der Leber wegfragen, ja, woher soll die Reise gehen? Und haben gefördert dort auch nicht, dass irgendwie der Kunde das Gefühl hat, ja, jetzt kennst du mich schon seit 15 Jahren, du solltest es eigentlich wissen. Und dort ist oftmals so, dass man viel zu spät anfängt, die Fragen zu stellen. Weil der Kunde selber, der ist so im Tunnel, der ist so oftmals, der schaut, der muss Familie versorgen, der muss in dem Sinne Unternehmen versorgen, man hat Mitarbeiter, hat Wachstumsprobleme, Währungsthemen, Finanzierungsthemen, der kommt gar nicht an den Punkt her, wo er sagt, so, jetzt nehme ich mir mal einen Tag Zeit oder ich nehme mir mal eine ruhige Minute, zum überlegen, woher gehe ich. Gleichzeitig wird er bestrahlt von der Versicherung, von den Banken, von überall, solche Happy-Weise, hey, du solltest dich um die Unternehmensnachfolge kümmern. Aber dass man wirklich mit ihm her sitzt und sagt, so, jetzt erzählst du mir, was dein Plan ist. Und nicht erst mit 68, wenn du eigentlich sagst, hey, eigentlich hätte ich gerne mit 63 aufgehört, sondern du fängst mal mit 58 an zu erzählen und dann machen wir einen Plan, dass du mit 63 kannst hören oder mit 65. Und das ist oftmals, sind wir sehr reaktiv unterwegs, also die Leute kommen eher tendenziell spät zu uns. Wo wir müssen sagen, hey, schade hat man nicht schon vor 5 Jahren über diese Themen geredet, weil man hätte so viel Wert können erhalten, man hätte ja den Wert, ob das jetzt der finanzielle Wert ist oder der Wert in Form von Lebensqualität, so viel können in dem Sinn in eine andere Richtung steuern, als man jetzt, wo man in dem Sinn eigentlich noch sehr, sehr reaktiv unterwegs ist, wo die Optionen oftmals einfach sehr, sehr begrenzt sind.
Und was in diesem Prozess macht ihr alles? Oder? Also es geht ja um Unternehmensnachfolge. Ist das hauptsächlich wirklich so die Leute, die eben, ich sage, richtig Pension gehen und ihr das Unternehmen weitergeben wollen? Oder gibt es auch Leute, die sagen, ich habe jetzt das 10 Jahre gemacht, ich will irgendetwas anderes, ich will irgendwie aus dem Unternehmen rauskommen, das weitergeben. Was ist da so euer normaler Kunde? Und in diesem Prozess kommt jemand, der sagt, ich möchte verkaufen, und ihr helft nachher irgendwie in der Suche von Käufern, wer überhaupt Thema wäre. Irgendwie, ihr habt ein Netzwerk von Leuten mit Geld oder Firmen mit Geld und ihr wisst, sie suchen so etwas. Oder tut ihr einfach, wenn jemand weiss, ich will verkaufen und ich habe eigentlich auch einen Käufer, dann dort eine Lösung suchen, wie dass man jetzt das kann handeln, dass die beiden zusammenkommen und vertraglich alles geregelt ist und los. Weißt du was, wo fährt eure Dienstleistung an, wo hört sie auf?
Wir verstehen den Nachfolgeprozess, den Beratungsprozess sehr breit. Wir sind nicht eine reine M&A-Boutique, die sich nur auf den Transaktionsprozess konzentriert, sondern wir haben sowohl als auch, also wir haben diverse Kunden, die erst in 2, 3, 4, 5 Jahren effektive Transaktion stattfinden, wo wir uns jetzt eigentlich noch in einer Transformationsphase befinden. Nicht die digitale Transformation, sondern eher solche, wir reden dort auf der generationellen Transformation. Also das bedeutet, dass viele Kunden zu uns kommen, oftmals alleinige Geschäftsführer, alleinige Verwaltungsrat oder vielleicht eine Frau oder ein Sohn oder wo man mal hergeht und sagt, was hast du für Nachfolgeoptionen und wann müssten wir welche Nachfolgeoptionen entsprechend starten? Hast du jemanden in der Familie? Und dann führen wir auch die Gespräche, in dem Sinne evaluieren, ja, kommt das Familienmitglied überhaupt in Frage und die Meilensteine definieren, dass man schlussendlich einen Prozess hat, wo man auch immer eine gewisse Exit-Option hat, wenn man merkt, okay, der Sohn oder die Tochter will gleich nicht. Und dann geht es aber darum, dass man dann nicht sagt, ja gut, dann lassen wir alles stehen und liegen und warten, bis der richtige Käufer irgendwo dann mal an die Tür klopft. Sondern dann geht es darum, ja, gibt es einen Manager oder gibt es in dem Sinne jemanden innerhalb der Firma, wo man sich theoretisch könnte weitergehen könnte? Gibt es einen Geschäftsführer, den man kann aufbauen kann? Gibt es die Struktur? Was muss man für Strukturen haben, dass man das entsprechend kann, dass das Know-how, das oftmals sehr personabhängig ist, dass das kann transferiert werden kann, die Kundenbeziehungen können transferiert werden. Es braucht alles eine relativ lange Zeit, wo das Projektmanagement sehr zentral ist. Und dann irgendwann, wenn dann die Transaktion kommt, der sehr, sehr, ich meine, das ist dann noch der kürzeste Prozess, der intensivste Prozess. Wenn es dann, insbesondere wenn es an einen externen Verkauf geht, auch dort haben wir entsprechend, schreiben wir uns auf die Fahne, dass wir das Projektmanagement können übernehmen können, dass wir es in dem Sinn auch gut übernehmen und dort bereits interne grosse Breite mitbringen, was die Steuern, die Finanzierung, was in dem Sinn auch die ganze technische Abwicklung, Bewertung anbelangt. Und das, was wir nicht haben, das wissen wir. Wir wissen, was wir nicht haben. Wir wissen auch, was wir nicht können. Wir sind uns dem sehr bewusst. Aber für all das haben wir einen Partner raus. Für all das haben wir uns Partner aufgebaut. Also von der Organisationsentwicklung über. Wir haben fast für jedes juristische Thema haben wir irgendeinen Spezialist, wo wir wissen, okay, wenn wir anrufen, dann müssen wir nicht 3 Wochen warten, bis wir eine Antwort haben. Sondern wir sind schnell, wir sind effektiv. Wir haben in dem Sinne auch, können auch dort. Wir wissen, wann braucht es einen Jurist und wann braucht es ihn nicht. Wo ist das Risiko? Weil oftmals sind Beißhemmungen oder Berührungsängste gegenüber den juristischen Themen sind relativ gross. Aber gleich, es geht um so viel Geld. Mhm. Auch dort muss man relativ zeitnah und frühzeitig das Know-how umbordern, aber ohne, dass man dann gerade in dem Sinne 360 Grad alles macht, sondern sehr happy-weise dann auch nicht in die Überforderung hineinkommt von den einzelnen Anspruchsgruppe, die in diesem Prozess involviert sind.
Das hast du so erwähnt, ja, vielleicht gibt es einen Manager in-house, wo man das könnte übergeben. Wie realistisch ist das? Also, weißt du, in dieser Grössenordnung, wo wir unterwegs sind, oder? Wo jemand mal gestartet hat, das Unternehmen gegründet hat, das aufgebaut hat, und jetzt haben wir mal eigentlich die tiefste Stufe schon, so ab dem, wo Sinn macht bei euch, oder 5 bis 10 Millionen Transaktionsvolumen. Der Manager, der in so einer Firma arbeitet, der hat ja nicht so viel Geld verdient in so einer Firma, dass er sich das einfach könnte leisten. Also wie kannst du überhaupt so eine Nachfolge machen, in so einer Transaktionsgröße an einen internen Manager?
Ich glaube, das eine ist, den Manager mal zu finden. Ich glaube, was der KMU-Bereich hat, das ist in dem Sinne, dass man ein Unternehmer wird, muss man ein bisschen Alpha sein. Das heisst, die grösste Herausforderung ist mal, zu ein bisschen Platz schaffen, neben dem Inhaber oder neben der Inhaberfamilie oder neben den mehreren Inhabern überhaupt noch jemanden aufbauen können, der dann auch zum richtigen Zeitpunkt die Kompetenz, das Fach, das Know-how kann mitbringen und auch den Willen, um zu sagen, ich kann mich mit der Firma identifizieren, ich will das übernehmen. Mhm. Schauen wir als absolut kritischsten Punkt an. Und dort ist oftmals, wird das auch stiefmütterlich behandelt. Das ist essentiell, wenn man möchte, in dem Sinn, ja, wenn man auch dem Unternehmen auch etwas mitgeben möchte und vielleicht sagen, ich möchte, dass der Name nicht geändert wird. Oder haben wir alles schon erlebt, wo man in dem Sinn sagt, gewisse Sachen dürfen nicht geändert werden. Weil wenn man es extern verkauft, dann ist in der Regel ist das Mitspracherecht begrenzt. Das andere ist Finanzierung. Und bei der Finanzierung wir merken Berührungsängste. Und dort ist oftmals Berührungsängste, wie man mal zum Banker gegangen ist, wie man mal dort zum Banker gegangen ist, mal da noch eine Offerte eingeholt hat. Und die schauen das sehr, sehr eindimensional an. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir leider feststellt innerhalb von der Firmenkundenbankenwelt, dass das Know-how im KMU-Bereich, was die Finanzierung anbelangt, also eigentlich das, wo essentiell wäre, dass man dort keine Kapazitäten mehr hat, dass man sehr gute in dem Sinne Berater hat, wenn es darum geht, Vermögensverwaltung zu machen, wenn es darum geht, irgendwie Kreditkarte, FX-Geschäft, aber wenn es darum geht, wirklich Hard Work finanzieren, dass man dort Kreativität an einem sehr, sehr kleinen Haus daheim ist und dass dann oftmals sagt, ja, schau, zwei Drittel finanzieren wir, für ein Drittel bist du verantwortlich, alle Sicherheiten sind bei uns. Such jemanden innerhalb der reichen Götti oder der Grossvater oder der Nachbar oder irgendeinen, such einen, der es findet. Wenn du einen gefunden hast, kannst du wieder kommen, dann finanzieren wir dir zwei Drittel. Und das ist eigentlich extrem schade. Es gibt Banken, die das anders machen. Es ist oftmals nicht unbedingt die Bank, die es anders macht, sondern der Banker, der es anders macht. Wir haben auch jetzt sehr gute Kontakte und Partner, wo man merkt, dort lebt der Banker das Finanzieren noch. Aber für uns ist die Herausforderung oftmals, mal die Sicherheitslage anschauen und dann mal schauen, ja, was für eine Struktur macht Sinn. Und ich glaube, wir haben einen ganzen Haufen Unternehmer dürfen in unternehmerische Exit begleiten. Die haben substanziell Geld in dem Sinn können realisieren und auch mobilisieren, was vorher in der Unternehmung kann. Und die möchten das Geld eigentlich auch wieder in den KMU-Zyklus hinein investieren, haben aber oftmals von Hörst du wieder?
Ja, haben aber oftmals von.
Haben aber oftmals die Möglichkeit gar nicht, weil bei der Bank haben sie ein Vermögensverwaltungsmandat, wo KMU nicht einschließt, wo in dem Sinne die haben den Zugang nicht zu kapitalsuchenden KMU. Es gibt Peer-to-Peer-Plattformen, wo das mittlerweile auch gut, wo das eigentlich aufs Parkett gebracht haben. Aber es geht darum, dass wir haben entsprechend auch andere Möglichkeiten. Wir haben das Netzwerk, wir haben Family Office im Hintergrund, wo die das Risikokapital können zur Verfügung stellen. Das ist nicht Venture-Kapital im Sinne von Startups, sondern das sind oftmals Investoren, die bewusst wollen, eigentlich in inhabergeführte Unternehmen investieren und dort auch bereit sind, das höchste Risiko einzugehen mit einem Unternehmer zusammen. Hast du immer so unter einem Smart-Money-Titel, wo man sagt, ja, vielleicht hat der ehemalige Unternehmer hat vielleicht noch ein Know-how, das er mit einbringen kann, geht vielleicht noch einen Verwaltungsrat und kann dort entsprechend die Eigenmittel oder die eigenmittelähnliche Kapital bringen, dass die Bank dann die zwei Drittel oder wie viel das jetzt schlussendlich immer ist, kann finanzieren. Und dort finden wir regelmäßig sehr coole Lösungen. Mhm. Ist auch immer davon abhängig, was haben wir für ein Unternehmerteam, das übernimmt. Ist es eine Einzelperson, sind es mehrere. Und in aller Regel kann auch der Verkäufer Hand bieten, indem er das Verkäuferdarlehen stehen lässt und auch dort in dem Sinn den Teil zu dem Risikokapital dazu beiträgt, was es braucht, dass die Bank entsprechende Lösungen bietet. Also es gibt dort ganz Haufen. Mhm. Man muss einfach gewisse Kreativität walten lassen, man muss eine Gesamtoptik anwenden. Und dort, also das ist einmal für uns, wir merken, es kommt oftmals eine Hoffnungslosigkeit auf uns zu, wo wir dann sagen, das ist gar nicht gerechtfertigt, weil irgendeine Lösung finden wir immer. Es ist immer so eine Frage von der Kreativität und auch ein bisschen von wie tut man Brut entsprechend herbüscheln, wie sieht das Ganze aus, weil, wie sieht das Finanzierungsdossier aus, was hat man für Ideen, wie tut man es entsprechend auch darstellen, das auch in den Spektrum assoziieren und entsprechend. Man hat oftmals eigentlich viel mehr zu bieten, als es vordergründig scheint.
Spannend. Und eben, vielleicht habe ich dann halt ein irgendwie noch Smart Money, wo ebenfalls investiert ist in mein Unternehmen. Ich bin nicht ganz allein 100% Inhaber, aber das bringt mir einerseits, dass ich es überhaupt kann machen. Andererseits habe ich Leute, die mir vielleicht helfen können, die mehr Erfahrung haben wie mich. Also Lösungen, die spannend sind und wo ihr dann eben die Experten sind und natürlich da schon unterschiedlichste gemacht haben und eben verschiedenste Partner haben, die dann eigentlich können sagen, hey, das wäre eine Möglichkeit, lass uns da probieren, wo man dann sich finden kann.
Ganz genau.
Mega spannend. Cool. Los jetzt, wir gehen nachher noch auf wirklich Unternehmensnachfolge im Detail ein, oder was da die Learnings sind, natürlich auch gerade eben für kleinere KMUs, also was kleinere KMUs von diesen grossen KMUs können lernen, weil, wie du gesagt hast, die grossen KMUs, wenn es auf die Transaktionsvolumen geht, die sollen zu euch kommen, oder? Die sind bei euch an der richtigen Stelle, ihr wisst es dann, und das ist das Geld auch gut investiert. Bei den kleineren KMUs, wo vielleicht Transaktionsvolumen eher, keine Ahnung, bei einer halben Million bis 2-3 Millionen ist vielleicht das Geld nicht um oder lohnt es sich nicht, so viel Geld zu investieren, aber die können sicher viel von dem lernen, was ihr schon gemacht habt, darum gehen wir nachher auf das ein. Zuerst nochmal ganz schnell. Du hast dich nachher dann dort von deinem ehemaligen Geschäftspartner im absolut guten Trend dein eigenes Ding gestartet mit dem Solver. Was ist seither passiert? Wo stehen wir heute? Das ist ja Corona ist noch nicht lange her. Also ja, es ist gleich schon vier Jahre her, aber gleich. Mittlerweile haben wir ja, glaube ich, 13 Mitarbeitende oder 13 Arbeitsverträge schon
unterzeichnet. Wir sind aktuell sind wir 10. Wir sind dann die ersten eineinhalb Jahre ist, wir haben gerade das Büro bezogen, wir haben gewusst, wir wollen wachsen. Also ich habe das Glück, dass 3 Monate später mein jetziger Geschäftspartner, der Markus Springer, eingestiegen ist, ursprünglich für ein Sabbatical. Er hat gekündigt bei der KPMG und hat gute Offerten gehabt von anderen Arbeitgebern. Er hat gesagt, ja, es fühlt sich so ein bisschen nach dem Geld nachrennen und irgendwie hat es noch nichts darunter gehabt, was mich auch inhaltlich wirklich würde interessieren, ich komme ein bisschen zu dir Kaffee machen. Ich habe gesagt, du kannst schon kommen, aber du machst nicht Kaffee, sondern dann reissen wir zusammen. Er hat dann nach 2 Wochen, also eben ursprünglich mal Sabbatical angesagt, nach 2 Wochen gesagt, ja, ich bleibe nochmal 2 Wochen. Nach einem Monat hat er gesagt, ja, ich bleibe nochmal einen Monat. Nach 2 Monaten ist er gekommen und hat gesagt, ja, eigentlich gefällt es mir so gut, ich würde gerne bleiben. Das ist für mich natürlich extrem. Ich habe gewusst, dort mal eigentlich habe ich die finanzielle Kapazität nicht, um ihn in dem Sinne vergleichbaren Lohn. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann steigst du gerade ein. Er ist dann eingestiegen. Mittlerweile haben wir 60-40 und haben dann immer das Ziel gehabt, entsprechend auch eben den Airboten, die Experten aufzubauen. Am Anfang haben wir damit zu kämpfen gehabt, dass wir einfach die Ausstrahlungskraft noch nicht gehabt haben, wo wir heute haben, dass wir in dem Sinne auch nicht die Bekanntheit gehabt haben, dass wir halt auch gemerkt haben, das ist Fachkräftemangel, das ist ein Arbeitnehmer mehr. Wir haben nicht die Arbeitnehmer uns hergebracht, das war ein bumpy ride gewesen. Wir haben immer wieder still die ein oder andere aufbauen, wo wir haben müssen merken, das entspricht nicht unserem Qualitätsstandard oder auch dann, ja, es hat teilweise nicht einfach gewisse Themen haben gefehlt, wo uns extrem wichtig sind. Und vor mittlerweile 2 Jahren sind dann mit Dani Riebler und Luca Redesdate sind 2 gekommen, wo aus unterschiedlichen, also wo man einfach gewusst hat, die haben, Dani Riebler war vorher Head Finance bei der Betty Bossi, Luca Redesdate ist von einer Tier 1 Anwaltskanzlei oder Steuerkanzlei gekommen, wo man gewusst hat, die bringen die Qualität mit, die wir brauchen. Dann haben wir konsolidiert miteinander und jetzt mittlerweile sind wir auf 10 Leute angewachsen, haben bereits 3 weitere Arbeitsverträge unterzeichnet, haben jetzt im letzten Sommer einen Stock dazu nehmen bei uns an unserem Standort und letzte Woche haben wir jetzt noch einen 3. Stock dazu genommen, wo wir jetzt in dem Sinne auf 18 Arbeitsplätze und 2 grosse Sitzungszimmer weiterentwickelt haben. Wir sind dran am Überlegen, ob wir einen 2. Standort möchten eröffnen, weil wir Mitarbeiter haben, die sehr ein starkes Netzwerk hat in einer Region, wo wir das prüfen sind. Und ja, wir sind jetzt am Aufbauen von weiteren Partnern. Also jeder seine Consultant bei uns hat in dem Sinne die Möglichkeit, um bei uns, oder sollte die absehbare Möglichkeit haben, um bei uns Partner werden. dort sind wir dran, die Business Cases am Aufbauen, am entsprechend festigen, sodass dann schlussendlich ja, dass wir da können, das miteinander tragen und das miteinander weiterentwickeln.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil wir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Also vor 2 Jahren noch das 4. gewesen, heute jetzt eben schon 13 unterzeichnete Verträge. Das heisst, ihr wachset. Wie bringen ihr das Wachstum an? Woher kommt das Wachstum?
Das Wachstum her, also wir haben das Privileg gehabt, dass wir an und für sich immer viel zu viel Arbeit gehabt haben für das, was unsere Kapazität zugelassen hat. Schlussendlich ist das Kapazitätsbusiness von der persönlichen Kapazität. Und unser Tag hat der nur in dem Sinne 24 Stunden. Und wir müssen merken, wir können nicht alles machen. Wir müssen uns sehr stark fokussieren. Also wir haben Zeiten gehabt, wo wir 3/4 von allen Anfragen, die uns hergekommen sind, wo wir effektiv haben müssen sagen, nein, keine Chance. Also es sind oftmals Feuerwehrübungen, die uns hergetragen werden. Und wenn, wir haben uns auf Planen geschrieben, dass das, was wir machen, dass wir das richtig machen. Und dass wir dort entsprechend auch den Fokus darauf lenken, dass wir entsprechend genügend Kapazität haben und nicht auf 37 Hochzeiten parallel und dann auch Qualität im Sinkflug ist. Und dort haben wir gemerkt, eigentlich lässt würde es zulassen, um noch viel, viel mehr zu machen. Wir brauchen einfach die richtigen Leute für das. Und dann haben wir sehr viel ins Recruiting investiert, also angefangen von jobs.ch Inserat, wo wir gemerkt haben, der kommt nicht, bis zu, dass wir, es wird jetzt KPMG nicht lässig finden, wenn wir das sagen, dass wir an Alumni-Event gegangen sind und gewusst haben, okay, wer kommt dort und rausgestrichen haben, welche Namen könnten für uns interessant sein. Und dann haben wir gewusst, okay, wir gehen dort her und wir gehen gezielt auf die Leute zu, dass wir sagen, hey, willst du nicht mal vorbeikommen? Und wir haben gewusst, wenn man mal zu uns kommt, das ist in der Regel, wir haben wirklich ein cooles Büro, wir haben lässige Spirit darin, dass das einen Eindruck macht, dass dann die Leute sich das eher oftmals können vorstellen. Wir sind mit dem Standort Uster auch, wir sind zwar näher an der Stadt Zürich, aber gleich nicht Stadt Zürich. Für viele ist es irgendwie so, ja, es ist zu weit weg, aber obwohl es nur 10 Minuten mit dem Zug vom Stadelhofen weg ist, wenn wir die Leute mal bei uns haben, dann wissen wir, dann können wir punkten. Und dort haben wir die Leute können zu uns holen. Das hat der eine oder andere hat das zu uns gelockt. Plus, wir haben noch Active Sourcing betrieben. Mit auch grossem Erfolg. Was aber ist, wir hätten jetzt zum Beispiel 2 Anwaltsstellen werden aufbauen, weil wir so viel juristisch, ja, wir haben auf unseren Fällen so viele juristische Fragestellungen, die wir immer jetzt aktuell extern vergeben. Wir haben 2 Stellen ausgeschrieben gehabt, beziehungsweise hätten 2 Juristen, also Rechtsanwälte werden aufbauen. Und dort haben wir trotz 7-8-monatiger Suche und Intensivierung mit verschiedenen Methoden haben wir niemanden gefunden. Also es ist nicht so, dass uns alles gerade in den Schoß gefallen ist und alles gerade funktioniert hat, sondern es ist sehr viel Trial and Error gewesen. Und immer noch.
Ja, also ich finde das spannend, oder? Ich meine, ihr habt ein bisschen den Ansatz, hast du vorher auch erwähnt, oder? Dass ihr wollt seniorige Personen, ihr wollt Leute, die wissen, wo sie sind, also ihr seht euch nicht als Ausbildungsbetrieb, wo irgendwie die Leute reinholt und dann ausbildet und nachher irgendwann, sondern ihr wollt wirklich die Leute, die schon Experten sind auf dem Bereich, wo ja sehr komplex ist und die stellen daran. Und ich meine eben, du hast jetzt irgendwie häufig KPMG angesprochen oder Anwälte, also das sind ja auch wirklich hohe Lohnsummen, die ihr da müssen können zahlen. Wie kannst du die finanzieren? Also gerade, irgendwann, wenn du jetzt 15 Leute hast, dann ein 16. Ja, da läuft etwas. Aber wenn du jetzt also 2. bist, dann noch 2 mehr. Da muss ja schon Umsatz rum sein oder Geld rum sein. Wie habt ihr das finanziert? Oder wie könnt ihr euch da leisten?
Also einerseits, ja, es sind höhere Lohnsummen. Andererseits, es ist bei uns auch so, dass wir aktuell uns immer noch sehr, sehr als in einem frühen Stadium von unserem Unternehmen befinden. Also wir haben sehr grosse Gestaltungs- Kraft und wir haben sehr grosse Eiche, also wir können bei uns noch gestalten, wir können das Unternehmen noch weiterentwickeln, wir sind da sehr offen für Inputs ehrlicher Art, sind auch bereit, da substanziell Geld zu investieren, haben da probiert, einen anderen Approach zu fahren. Gleichzeitig haben wir für all Senior Consultants darauf, es sind aktuell 5, mit der Partnerschaft das komplett Transparenzvergütungsreglement. Also es sieht allgemein, es sehen alle bei uns alles. Wir haben die Mentalität, dass wir sagen, es gibt nichts zu verstecken und je offener, dass man miteinander diskutieren kann, desto schneller kann man auch die Missverständnisse aus dem Weg rausräumen. Und dort haben wir für alle, also jeder weiss, der andere hat Opportunitätskosten und es liegt an uns, als es ist ein solidarisches Vergütungsreglement. Das heisst, wenn es allen gut geht, geht es allen gut. Wenn es nicht so gut, wenn es regnet, dann regnet es für alle und nicht für zwei Scheinzonen und für den Rest regnet es. Also dass dort, dass wir dort in dem Sinn, das braucht auch einen gewissen Typ Mensch. Das ist eigentlich fast die Schwierigkeit. Ich habe mittlerweile mit dem Marco etwa 180 Bewerbungsgespräche geführt und davon hat es ganz einen Haufen Top-CVs darunter gehabt. Man musste sagen, hey, mal, das wäre vom technischen Fachknow her, würden wir den sofort nehmen. Wir merken einfach, es ist zu fest. Man tut zu fest die Opportunitätskosten vergleichen, die man vorher gehabt hat und sagen, ja, bei uns ist auch, wir haben flexible Ferienregeln, man kann so viele Ferien nehmen, wie man will, solange in dem sind die Arbeitsstimmen. Wir wollen viele Sachen anders leben, viele Sachen eigentlich eher individueller gestalten. Man muss auch nicht, das ist auch nicht der Tollste, der am längsten noch da ist oder am meisten arbeitet, sondern es geht darum, dass man für sich selber bei uns den Weg finden kann, wie viel Input muss ich geben, dass ich wie viel Output überkomme. Und für viele, wo wir jetzt merken, die wollen gar nicht 250, 300.000 Franken verdienen, sondern die wollen eigentlich in ihrem Wirkungskreis einen mega spannenden Job haben, aber jeder von uns hat auch noch etwas anderes im Leben. Also ich fliege nebendran noch, ich fahre noch viel Velo, es ist nicht schaffen, wir identifizieren uns nicht nur oder nicht überschaffen, sondern wir wollen zusammen das Projekt vorantreiben. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo dann die Leute in dem Sinne angesprochen fühlen, die sagen, mal, ich investiere jetzt, ich könnte zwar an einem anderen Ort mehr verdienen, habe aber die Freiheiten oder auch in dem Sinne den Spirit nicht. Ich investiere jetzt und werde aber auch entsprechend, wenn es dann hebelt, bin ich einer von denen gewesen, der da dabei war, der auch mit investiert hat. Du hast Vertrauen in Marco und in mich, dass das auch entsprechend entschädigt wird. Und nicht nur das Vertrauen, sondern ich habe in dem Sinne auch Kontrolle, weil ich sehe ja, was die Oberen verdienen. Wenn die sich anfangen würden, so die hohen Löhne rausziehen und uns tief behalten, dann würde es wahrscheinlich nicht zur Kultur, also würde es nicht eine Kulturförderung sein, wie wir sie verstehen, sondern wir wollen eben dort eigentlich Checks and Balance einführen, wo man darüber reden kann, was ist jetzt fair und was, ja.
Und du hast aber gesagt, eben so die Individualisierung, also irgendwo Transparenz und jeder weiss, was es braucht, dass er mich kann. Das heisst, ich kann auch wirklich selber auch mitbestimmen, so ein bisschen durch vorher zum Beispiel gesagt, ja, du kannst so viele Ferien nehmen, wie du willst, solange die Arbeit stimmt. Also theoretisch kann ich sagen, okay, ich könnte 3 Monate im Jahr Ferien machen und weiss halt einfach am Schluss, durch das werde ich meine Leistungen natürlich nicht ganz gleich haben, wie wenn ich jetzt nur 4 Wochen mache. Was bedeutet in dem Fall, verzichte ich durch das auf Lohn? Oder weißt du, wie? Und ich kann so ein bisschen wie selber bestimmen, okay, wenn ich da halt mehr mache, weiss ich auch, ich komme mehr über. Will aber jetzt nicht mehr, darum mache ich halt auch ein bisschen weniger, bin bereit auf den Lohn zu verzichten. Oder weißt du, wie muss man sich das vorstellen? Weil am Schluss willst du ja gleich auch, dass alle Leute wollen und Gas geben.
Schlussendlich sind wir ja alle sicher betriebswirtschaftlich nicht auf den Kopf gehabt oder gut ausgebildet. Wir wissen, was wir in etwa bringen, wir wissen, was in dem Sinn, was es braucht. Aber in dieser flexiblen Ferienregel geht es darum, dass jeder ein anderes Bedürfnis hat. Wir haben 5 Leute, die alle 2 Kinder haben. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis jetzt gegenüber mir, wo ich noch kein Kind habe. Und ich in dem Sinn muss sagen, ich will jetzt die Zeit vor dem Kind auch noch geniessen und noch gewisse Sachen machen, die ich vielleicht nachher nicht machen kann. Und gleichzeitig haben die anderen ein anderes Bedürfnis. Das ist bei uns, muss man sich nie entschuldigen, wenn irgendein Kind krank ist und man muss daheim bleiben. Es ist ja einfach eine Mentalität, wo man sagt, wir stehen füreinander ein. Ich persönlich mache aktuell zwischen 12 und 15 Wochen pro Jahr, wo ich im Ausland bin. Und ich aber ganz klar weiss, ich bin dort erreichbar. Wenn es muss sein, kann ich auch mal einen 10-Stünder oder 12-Stünder reinhauen. Und das ist in dem Sinn, dafür hocke ich in Ho Chi Minh oder in New York oder in Kapstadt und kann dort entsprechend, das brauche ich. Andere, die in dem Sinn schon eine Family haben, die dann auch entsprechend nicht einfach können, oh, jetzt hat das Telefon geschaltet, die Kinder sind auf dem Spielplatz, ich kann jetzt arbeiten, könnte das nicht. Also das Bedürfnis auf einer ganz anderen Höhe. Und gleichzeitig wollen wir auch nicht alle über den gleichen Kamm scheren und sagen, nur weil ich jetzt die 12 Wochen mache, musst du die 12 Wochen auch machen. Sondern andere sagen dann vielleicht, ja, ich mache lieber einen Papi-Tag oder ich mache lieber, ich gehe am Freitag um 3 heim oder ich mache am Freitag im Homeoffice und arbeite nur dann, wenn es mich effektiv braucht. Oder wo man in dem Sinn wir führen kein es geht mir nicht darum, dass man einfach sagt, man kommt weg von dem Feriensaldo, sondern man geht hin und sagt, was ist der effektive Output. Und dort ist in dem Sinn, dort haben wir das Controlling, wir tun das auch immer reflektieren und wir schauen eigentlich auch immer unter dem Aspekt an, wie bringen wir das Team weiter. Und, weil wenn es dem Team gut geht, dann geht es allen gut. Und ich glaube, wenn es dort, wenn man dort würde merken, okay, jetzt fällt jemand deutlich ab, geht es mal darum, zum eruieren, ja, was ist denn der Grund und kann man in dem Sinn etwas ändern am Setup, dass die Person wieder entsprechend das bringt, wo sie auch, dass es in dem Sinn über das ganze Team hinein verteilt, wieder stimmt. Und ich glaube, dort sind wir aktuell noch in einer Größe, wo wir da sehr individuelle Lösungen finden können. Und auch uns auf die Fahne schreiben, dass wir da auch nicht alle über den gleichen Kamm scheren.
Klingt super spannend, wie umfangreich muss ich mir da irgendwie das Reglement oder das Ganze vorstellen, dass du irgendwie all die Eventualitäten auch kannst handeln und es eben irgendwie am Schluss ja für alle sich fair anfühlt. Jedes Gefühl hat, das stimmt für mich, es stimmt aber auch für mich so, wie es eben der andere macht. Wie ist das reglementiert oder wie sind ihr auf das gekommen? Wie sieht die Lösung im ganz Konkreten auf, dass du auch Ende Jahr kannst sagen, eben, du hast jetzt die Vergütung, du hast die Vergütung, du hast die Vergütung, du hast eben. Wie sieht das aus?
Also, es war ein Prozess, gewesen, dass wir dort herkommen. Wir haben uns da extern beraten lassen von zwei sensationellen Organisationsentwicklerinnen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, zum einen die Kultur und die Reflexion da reinbringen, was brauchen wir nicht. Aus dem heraus, Marc und ich haben immer schon die Vision gehabt, wir wollen einfach alles transparent haben, wir wollen möglichst wenig über irgendwelche Äpfel und Birnen diskutieren, sondern wenn es um den Äpfel geht, geht es um den Äpfel, wenn es um Birnen geht, geht es um Birnen. Und dann haben wir probiert herauszustellen, hey, was haben wir überhaupt für Früchte, die in diesem Zusammenhang unsere Leistungserbringung oder unsere Prosperität vom Unternehmen, an was liegt es? Und dort haben wir fünf Faktoren, die für uns, ich sage nicht, dass das für jedes Unternehmen so ist, aber fünf Faktoren identifiziert, die man bei uns sehr, sehr transparent machen kann. Das fängt an, das ist einerseits der individuelle Umsatz, der schon gewichtet werden muss, weil es in dem Sinne, das ist das, was man bringt, also das, was man abschafft. Und die Akquisition ist das Zweite. Also wir haben fünf Töpfe gebildet. Die individuellen Umsatz und die Akquisition sind genau gleichgewichtet aktuell. Das gibt eine Möglichkeit, dass man das gewichtig, je nachdem, wie es unserem Unternehmen geht, ein bisschen anders verteilen. Dort ist der Hintergrund, dass man sagt, ohne dass in dem Sinn jemand das Essen geht, kaufen, kann nicht gegessen werden. Und umgekehrt, wenn das Essen sollte dann nicht verrotten, wenn es gekauft wird. Das heisst, es ist in dem Sinn, es braucht beides und es soll auch beides Platz haben. Und gewisse Personen sind halt unterschiedlich stark. Einer ist mega akquisitionsstark. Das geht mir leicht ab der Brust. Den soll man nicht dazu verdunnern, dass er den ganzen Tag im stillen Kämmerchen hockt und irgendwie Steuerruling schreibt oder einen Finanzierungsplan macht oder was auch immer. Und gleichzeitig haben wir auch Personen bei uns, die sehr abwicklungsstark sind und wo man merkt, das bringt nichts, wenn wir die irgendwie drucken, dass die von jedem Netzwerkevent, von Netzwerkevent zu Netzwerkevent sind und sich eigentlich dort unwohl fühlen. Dass wir dort in dem Sinne dann auch den individuellen Gegebenheiten Rechnung tragen können. Das ist in dem Sinne gegen aussen, das ist der Markt, wo man sagt, das ist in dem Sinne die Leistung. Der dritte Topf ist die interne Leistungserbringung. Wir haben zum Beispiel den Dani, der bei uns Buchhaltung macht. Wir haben Marketing-Themen, die wir gemacht haben, das grosse Sommerfest, das organisiert wird. Also all die Themen, die aufwendig sind im Zusammenhang mit der Geschäftsführung, die man auch extern geben und sich teuer einkaufen, wo man sagt, nein, wir produzieren es lieber selber, wo man entsprechend sagt, das soll auch vergütet und incentiviert werden, dass man sich dem annimmt. Also alles in dem Sinn, das soll auch das, was man uns sonst extern müsste kaufen und intern gemacht wird, das soll. Der vierte Topf ist der Partnertopf. Der wird entsprechend für die Risikoübernahme und für die Kapitalbindung sollen wir dort entschädigt werden anhand von der Aktienquote. Und der fünfte Topf ist die Reservebildung für das Business Development. Also, dass wir dort entsprechend auch gewisse, dass wir auch sagen, unsere Reise ist nicht nächstes Jahr fertig und wir fangen dann an, die Kuh melken bis zum geht nicht mehr, sondern wir haben eine Vision, um noch weiter wachsen, wo wir sagen, hey, wir sind immer noch am Säen und noch nicht am Ernten. Wir sind immer noch, also es kommt zwar, wir können zwar mit dem sehr gut leben, wo wir entsprechend aktuell können ernten, aber es sind noch nicht alle Felder angesagt, die wir sehen, wo wir könnten. Darum, in dem Sinne, um entsprechend in Zukunft ihnen auch können das Kapital haben, haben wir dort eine gewisse Reservebildung eingebaut.
Wie gross ist die Vision? Also mega spannend, super spannend. Ich wollte nachher aber noch auf die Nachfolge ja sicher gehen, darum mache ich da fast einen Cut. Aber wie gross ist die Vision? Du hast gesagt, jetzt haben wir 13 unterzeichnete Arbeitsverträge, Platz für 18 am aktuellen Standort. Ihr überlegt euch, weitere Standorte aufzubauen. Wie gross soll das werden?
Ich kann nur für mich persönlich reden, nicht für so. Also meine persönliche Vision ist, dass ich, bis ich 40 bin, das geht nur 7,5 Jahre, bis ich 40 bin, eigentlich nicht mehr, dass ich eigentlich jederzeit könnte aufhören und aufs Tram kommen oder halt auch mich anderen Projekten, dass es voll funktioniert ohne mich. Also, dass Kennen so wichtig ist, dass es personenabhängig ist. Wie ich sehe, so viele Unternehmensnachfolge, die dann über Jahre, wo man so viele Lebensjahre investiert, um das wieder zu entflechten. Und das will ich nicht. Also meine Vision ist, dass man selber einen Nährboden schaffen für Talent, der entsprechend so gross wird, dass eine Person allein nicht mehr den Ausschlag macht, um entsprechend das für die Prosperität des Unternehmens verantwortlich zu sein. Aber ich glaube, die Vision wird sich noch dreimal entwickeln. Also die Vision von Solver, aktuell denken wir gross. Und ich glaube, unser Fokus in den nächsten paar Jahren wird sein, der Aufbau von diesen Kapital- und Finanzierungsthemen, die wir möchten handbieten und entsprechend auch dort eine gewisse Rolle hinein, wo man aktuell ausbaufähig ist.
Gut. Gehen wir auf die Unternehmensnachfolge ein. Was sind die drei grössten Fehler in der Unternehmensnachfolge, die du immer wieder siehst?
Also der grösste Fehler, den wir immer wieder sehen, ist, dass man so lange zuwartet, bis es unvermeidbar ist, dass man etwas macht und dann die Erwartung hat, jetzt muss es gerade passieren. Also jetzt muss der Käufer reinlaufen oder jetzt muss der Nachfolger reinlaufen oder jetzt muss der Sohn wählen. Bis jetzt hat er immer können machen, was er will, aber nächste Woche muss er einsteigen. Dass man in dem Sinne sich bewusst, dass man sich bewusst macht, dass das ein sehr flüssiger Prozess ist, dass das ein Prozess ist, der oftmals 4 Schritte führen, 3 Schritte zurück, 4 Schritte führen, 3 Schritte zurück ist und man sich dort, Hilfe holt und oftmals auch sehr, ich meine, jeder von uns ist impulsiv, also jeder von uns ist entsprechend und dort, dass man sagt, um das zu kanalisieren und um entsprechend auch die Emotionen zu kanalisieren, dass man dort ein Verständnis aufbringt, dass das Jahre geht und dass das kann Jahre gehen und dass man entsprechend externe Hilfe braucht, um die eigenen Emotionen ein bisschen zu managen. Das kann ein Treuhänder sein, das kann ein Organisationsentwickler sein, das kann ein Psychologe sein, aber dass man dort entsprechend jemanden hat, wo man kann, oder das kann ein Transaktionsmanager sein wie mir, wo man den Ballast kann abwerfen und einem schaut, in welche Richtung es soll gehen und der Kompass immer in die gleiche Richtung eingestellt ist, weil oftmals treffen wir es an, je nachdem, wie man gerade geschlafen hat, wie viel Wein man am Abend vorher getrunken hat oder was man für einen Streik hat am Küchentisch, ist dann plötzlich sieht der Kompass plötzlich anders aus und dass man dann dort gleich sagt, bevor wir etwas entscheiden, nehmen wir noch 2, 3, 4 Tage ein bisschen Luft ab. Das ist der erste grosse Fehler. Der zweite grosse Fehler, den wir sehen, ist die Dokumentation vom Unternehmen. Das Schlagwort Corporate Governance, dass man weder Verwaltungsratssitzungen noch Geschäftsleitungssitzungen irgendwie dokumentiert oder dass man auch das Unternehmen nicht sauber dokumentiert hat. Dass wenn man dann dass effektiv zum externen Verkauf geht, dass das unglaublich viel Zeit und auch unglaublich viel Geld kostet, zu einem Zeitpunkt, wo man die Zeit und das Geld eigentlich in etwas anderes könnte investieren. Und dass man dort dann eigentlich schon frühzeitig oder eigentlich schon von Anfang an vom Unternehmen sich angewöhnt, dass man Verwaltungsratssitzungen entsprechend Protokoll führt, dass man die Entscheidungsgrundlagen sauber dokumentieren, dass man einfach ein sauberes Büro hat. Das klingt ganz trivial, aber ganz ein Haufen Firmen, die wir antreffen, wo wir müssen sagen, das ist entsprechend, da muss man jetzt zuerst mal aufräumen, dass man überhaupt, dass überhaupt transferierbar ist.
Weil halt einfach die meisten Fälle eben, du hast es vorher schon gesagt, oder? Ich bin Geschäftsführer, ich bin Verwaltungsratspräsident, ich habe vielleicht noch andere, aber eigentlich ist es so ein kleines Team, wir besprechen das miteinander, wir haben das definiert, es wird gemacht und es ist so wie nur vergütete Zeit, wenn ich jetzt das alles noch protokolliere und so, oder im Kopf, weil wir wissen ja alle, wir machen einfach, wir sind schnell, das ist ja der Vorteil, den wir haben, let's go.
Genau, und dort, wir machen noch für ein paar Firmen, machen wir so den externen Verwaltungsrat. Wir gehen nicht im Verwaltungsrat, aber wir managen den Verwaltungsrat im Sinne von, dass wir dabei sind an den Sitzungen, dass wir die Sitzungen vorbereiten, die Agenda führen, die Sitzungen entsprechend protokollieren, durchführen und dann aber schlussendlich bei den Leuten einfordern, hey, wir haben abgemacht, du bringst mir noch das, wir haben abgemacht, du bringst mir noch das, weil oftmals hat man eine super gute Idee in den Verwaltungsratssitzungen, die versandert dann diskutiert man im 3 Monats oder halbjährlich muss immer wieder die gleichen Themen, wo man muss sagen, ja, das versandert dann. gleichzeitig, wenn jemand kommt von extern oder von außen oder ein Sohn oder ein Manager, der sagt, ich muss jetzt auf die Stufe raufkommen, der muss wissen, was in den letzten Jahren gelaufen ist, auf Basis von was, dass man gewisse Sachen entschieden hat. Es kann mir keiner sagen, dass er alles aus dem Kopf heraus dann kann entscheiden kann, hey, an dieser Sitzung haben wir so entschieden, weil wir die und die Informationsgrundlagen gehabt haben. Also das Know-how muss man können transferieren, und das ist vielen nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass man dort eine saubere Dokumentation hat. Und dass sich es wirklich lohnt und dass halt viel Wert auch vernichtet wird. Weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal angetroffen, dass wenn wir eine der ersten Fragen, wenn man den externen Käufer kommt, ist ja, schick mal Geschäftsleitungs- und Verwaltungsrat-Protokoll. Wenn du dann musst herstellen und sagen, ja, gibt es nicht, dann weisst du einfach, dass du das spätestens dann, wenn es um Preisfindungsdiskussionen geht, dass dir das negativ angelastet wird, dass man in dem Sinne auch keine saubere Risikoüberlegungen kann machen und dass der Preis eigentlich nur eine Richtung hat, das ist runter. Also es wird Wert vernichtet. Und das ist das, was wir wie sagen, hey, vernichtet nicht euren Wert mutwillig im Sinne von, dass ihr einfach zu faul sind zum Protokollieren, sondern bis ihr auf 10 einmal in 3 Monaten das Protokoll führen, tut niemandem weh.
Und wie viele Jahre, ich sage jetzt rückblickend, wird das eingefordert? Einfach, dass man mal weiss, Scheiße, ich muss jetzt mit dem anfangen, ab wann macht es, also weißt du, ab wann kann ich mir denn überhaupt überlegen, Nachfolge zu suchen?
Es ist zwischen 3 und 5 Jahren regelmäßig. Es kommt immer ein darauf an. Jetzt mit Corona ist es teilweise auch so ein mit diesen Covid-Krediten und wie hat man auf was entschieden und wann hat man das. Wir empfehlen dort eigentlich so weit wie möglich. Also die, die es noch nicht machen, sofort starten. Auch, es ist nie zu spät zum Starten. Und es ist auch nie zu spät, um sich ein externes Know-how reinholen, wo man dann halt gewisse Franken zahlt. Das müssen nicht wir sein, sondern dass man einfach einen reinholt, der vielleicht einfach eine neutrale Brille hat und einem die Last von dem Protokollieren dann abnehmen kann, dass man sagt, hey, look, ich zahle den Franken nichts, dafür tust du mich in dem Sinne auch managen. Und du hast zwar keine Stimme, ich entscheide, aber du dokumentierst, was ich entscheide. Und das ist oftmals einfacher, als wenn man die eigenen Entscheidungen dokumentieren. Mhm. Also es ist einfach dort, dann ist so früh wie möglich anfangen. Und gerade Firmen, die auch in dem Sinne in einer frühen Phase sind, die dann vielleicht noch eine Kapitalerhöhung haben oder in dem Sinne Fusion geplant ist, gerade wir allen an, machen wirklich saubere Unternehmensführung. Erhaltet euren Wert, konzentriert euch auf das, dass ihr das wirklich sauber dokumentiert habt.
Spannend, ja. Der dritte Fehler.
Ich glaube, der dritte Fehler ist, dass man gutgläubig, dass man sieht, dass man oftmals sehr gutgläubig ist gegenüber von einer Meinung. Oder dass man gehört am Stammtisch, der hat es so gelöst, muss ich es auch so lösen. Und dass man in dem Sinne auch oftmals, ja, wenn der Banker das so sagt, das ist heute noch kein Problem, ich es aber als Problem wahrnehme und der Banker mir sagt, das ist nächstes Jahr das Problem, dass ich dann bis nächstes Jahr warte. Sondern dass man vielleicht dann, wenn man wirklich merkt, oh, jetzt fängt es an rumoren, oder dass man sich in dem Sinne sagt, oh, eigentlich der rechts und der links sind schon in dem Abgabeprozess oder haben vielleicht schon abgegeben, dass ich mir dann vielleicht noch eine Zweitmeinung zum Treuhänder oder zum Berater einhole. Oder dass ich einen Treuhänder und einen Bankberater auf die Füße stand und sage, nein, ich will jetzt abgeben. Was machen wir? Also wie komme ich zu dem Ziel, dass man das auch aktiv einfordert? Ich habe manchmal das Gefühl, so aktiv und so Alphas, wie die Unternehmer oder Unternehmerinnen teilweise sind im Geschäftsalltag, so defensiv und passiv sind es dann teilweise, wenn es ums eigene Management geht, von der eigenen Unternehmensnachfolge, wo man es dann so ein bisschen laissez-faire und sich dann auf all, also man hat dann immer ganz einen Haufen bunten Blumenstrauß an Erklärungen, warum das mit der Unternehmensnachfolge noch nicht in Angriff genommen hat. Aber faktisch sagt, eigentlich ist es deine Verantwortung, um dich selber zu managen. Also, dass man sich dort selber in die Verantwortung nimmt. Das ist so ein bisschen das, was wir recht oft auch antreffen.
Also, das heisst irgendwo, der erste Punkt, du gesagt hast, oder, sich bewusst sein, es dauert Jahre. Das heisst auch in dem Moment, aller spätestens, wenn man das erste Mal denkt, ich will, muss man anfangen, super dokumentieren, so früh wie möglich, aber ja. Dann hat man es irgendwie, wenn es dann 3 Jahre später so weit ist, hat man die 3 Jahre zumindest erledigt und sich einfach externe Hilfe holen, eben vielleicht außerhalb von dem bestehenden Netzwerk von Buchhalter, Treuhänder, Banker, wo ich schon seit 10 Jahren dabei bin und damit arbeite, sondern auch einmal vielleicht einen Schritt noch weiter rausgehen und jemanden, der jetzt noch mich nicht kennt, das Unternehmen nicht kennt, aber Experte ist auf dem Thema, mal so jemanden noch angehen.
Ich muss da vielleicht ein bisschen korrigieren, weil sonst habe ich dann ein paar hässige Telefone gesagt, was willst du vom Kunden abjagen? Nein, es geht darum, es gibt ganz einen Haufen Banker und Treuhänder, die das sehr, sehr gut machen. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man merkt, man verpasst den Moment. Man verpasst den Moment, weil auch der Banker nicht gerade jeden Morgen aufsteht und daran denkt, ah, der Herr oder Frau sowieso, da könnte ich doch jetzt noch, oder ich antizipiere, dass die Befindlichkeiten haben. Sondern es geht auch darum, dass die Unternehmer selber sich mit öffnen und sagen, hey, ich möchte jetzt langsam den Prozess starten. Ich habe aber noch oftmals fehlt das Know-how zum Antizipieren, was ist mit dem Prozess überhaupt verbunden, dass man das aktiv einfordert. Und wenn man merkt, man kommt die Hilfe nicht über vom bestehenden Beraternetzwerk, dass man dann nicht einfach dem bestehenden Beraternetzwerk blind vertraut und sagt, ja, die schauen schon. Weil dann ist die Gefahr groß, dass man an die Wand läuft, sondern dass man dann vielleicht, wenn man merkt, irgendwie geht es mir zu langsam vorwärts, dass man das auch aktiv selber in die Hand nimmt und sich gar Hilfe holen. Aber wenn das bestehende Beraternetzwerk funktioniert, dann unbedingt auf das bestehende Beraternetzwerk zurückgreifen. Oftmals ist es einfach so, dass das nicht immer funktional ist.
Okay. Perfekt. Also, das sind die drei grössten Fehler. Gibt es etwas, wo du immer wieder merkst, irgendwie, wo Leute, die wollen verkaufen, falsch machen? Oder einfach, wo irgendwie vielleicht falsch im Kopf ist? Oder wo du immer wieder denkst, das hättest du eigentlich müssen wissen?
Ich glaube, was die grösste Herausforderung bei uns ist, teilweise die absolut überhöhten Preiserwartungen. Dass man sagt, mein Unternehmen hat so viel Wert und das festmacht da irgendwelche sentimentalen, weil es vor 10 Jahren ein super cooles Jubiläumsfest hat, wo sogar noch der ehemalige Bundesrat gekommen ist und das ist eigentlich das, wo man sagt, wenn sogar der kommt, dann hat mein Unternehmen so viel Wert. Und man dann muss sagen, so, ja, das ist noch zu einer anderen Zeit gewesen, sondern oftmals ist es dann so, dass man muss sagen, so, ja, man muss wirklich das anschauen, was es heute hat und dann hat die Realität in die Augen schauen, dass oftmals vielleicht dann, ja, sich auch einfach, ich merke, dass oftmals die Realität oder die Reflexion, hey, vielleicht ist die Werkstatt doch nicht mehr so schön oder vielleicht ist in dem Sinn, können wir nicht, also ist das Büro, im Büro sind alle über sind alle 62 und gehen eigentlich gleichzeitig mit mir in Pension. Vielleicht haben wir sich ein bisschen verschlafen, um dort junge Leute anzuziehen. Die IT, die man irgendwie vor 10 Jahren das letzte Mal angeschaut hat, ist vielleicht auch nicht mehr, also ist vielleicht auch nicht mehr das, wo man mal, kann man auch nicht mehr den Einstandspreis verlangen, oder? Also es ist oftmals so, dass man dann, dass die Tendenz der Verkäufer da ist, dass man viele Sachen extrem in einem rosa-roten Licht anschaut, wo man, wie muss sagen, so, hey, man muss sich auf die Essenz konzentrieren. Die Essenz ist, das Unternehmen hat überlebt, das Unternehmen schreibt Gewinn. Jetzt müssen wir schauen, wie können wir das gewinnbringende Unternehmen entsprechend können den Wert erhalten und den Wert transferieren. Und wir haben oftmals schwierige Diskussionen, wo wir sagen, so, hey, es sind nicht wir, die verantwortlich sind, dass man jetzt in dem Sinn gewisse Sachen verschlafen hat, sondern wir tun es nur aufdecken und sagen, wie bringen wir es vorher noch fertig, um das entsprechend modernisieren. Macht es Sinn, dass wir das machen oder macht es Sinn, dass das ein Käufer macht, der dann halt sagt, ja gut, wenn die Investitionsstau ziehen, ja halt einfach vom Kaufpreis ab. Aber dass man dort entsprechend sich die Realität auch nicht aus den Augen verliert.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Also ein bisschen die Erkenntnis, die allermeisten haben das Gefühl, sie sind reicher, wie sie sind, oder rechnet sich der Unternehmenswert zu hoch ein, oder ein Grossteil davon zumindest. Also das ist ja nicht jetzt, ich meine, du bist nochmal auf einem höheren Level, aber das ist auch etwas, was ich ganz viel immer wieder sage, ich glaube, die meisten Leute haben das Gefühl, sie, und haben irgendwie 100% alles in ihrem Unternehmen inne, haben das Leben lang ihr Unternehmen aufgebaut, irgendwie nebendran vielleicht zu wenig Vorsorge betrieben, weil es ist ja mein Unternehmen, ich habe alles dort drin, und haben dann das Gefühl, ich bin reich und merken dann irgendwann, okay, meine Preisvorstellungen sind schön und sind ja gut und recht, aber es gibt niemand auf der Käuferseite, wo auch schon annähernd meine Preisvorstellungen zahlen will. Und dann kann ich noch so denken, es hätte Wert, dann hätte es ihn eigentlich nicht, oder?
Ich glaube, zum Beispiel machen, wir haben einen Verkäufer betreut vor ein paar Jahren, wo vor 10 Jahren, oder vor 10, 11, 12 ein florierendes Unternehmen hatte. Dort hat er damals ein Lieferant ihm gesagt, du, ich zahle dir Betrag X für dein Unternehmen, ich finde das mega cool, ich finde deine Truppe mega cool. Und hat er dort mal gesagt, nein, ich werde das noch weiterführen, hat das weitergeführt und hat dann auch verpasst, um die Unternehmensnachfolge in Angriff zu nehmen. und hat dann schleifen lassen. Es sind Schlüsselmitarbeiter gegangen, die nicht entsprechend mit dem richtigen Know-how entdeckt werden. Es sind Mitarbeiter in dem Sinn, ja, überaltert gewesen, oder man hat nichts mehr investiert, sondern man hat nur noch in dem Sinn das Unternehmen richtig Zitronen auspresst. Und dann aber irgendwann ist man bei mir gelandet und hat gesagt, ich möchte jetzt verkaufen. Und der hat vor 10 Jahren gesagt, oder vor 8 Jahren gesagt, mein Unternehmen hat einen Wert von 15 Millionen. Also muss es heute auch noch 15 Millionen wert haben, schlussendlich. Ja, wir haben in den letzten Jahren immer genau gleich viel Gewinn geschrieben. Dann haben wir das ein bisschen analysiert und dann gesehen, ja nein, wir haben Gewinn geschrieben zu Lasten von dem, was wir eigentlich müssen investieren. Und man ist jetzt bei diesem ganzen Haufen Themen end of life. Also man muss jetzt wieder investieren. Das heisst, die Investitionskraft oder die Essenz vom Unternehmen nicht aus den Augen verlieren, sondern dass man immer dranbleibt und sagt, was macht mein Unternehmen stark und wie schaue ich, dass kein Wert vernichtet wird, in dem Sinne, dass ich das Know-how aktuell behalte, dass ich die Infrastruktur entsprechend so plane, dass es immer wieder, ja, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann und nicht warten, bis es klopft, bis ich muss verkaufen, weil wenn ich muss verkaufen, dann ist es gelaufen. Du hast noch einen weiteren Punkt genannt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit, um jetzt darauf einzugehen, ist die Vorsorge. Vorsorge, diversifizieren, dass man auch nicht nur sich jeden Franken wieder reinvestiert ins Unternehmen, sondern dass man das, was man rauszieht, vielleicht auch mal schaut, dass man das vielleicht den einen oder anderen Franken in BVG oder in andere Realwerke kann investieren oder in Aktien, wo man entsprechend, ja, wenn dann das Unternehmen tatsächlich mal auch durch einen heftigen Sturm kommt, dass man dann nicht alles verliert, oder?
Ja, und dass man dann irgendwann vielleicht eben die Möglichkeit hat, ein Verkäuferdarlehen zu geben, weil man jetzt nicht gerade auf das ganze Geld angewiesen ist und durch das vielleicht einen höheren Preis kann insgesamt überkommen, weil man irgendwie die Lösung findet. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, weil ich einfach privat nichts habe und jetzt das Geld wirklich brauche, dann habe ich dort auch Probleme, oder?
Ganz genau, ganz genau. Ja, also, aber da gibt es so, das ist auch das, was ich extrem spannend finde. Es ist so individuell, es gibt so viele Bücher, die darüber schreiben und gleich gibt es wie nicht die 0815 klassische Lösung, wo man kann sagen, okay, die gilt für alle, sondern man muss wirklich sehr, sehr, sehr individuell sich die Zeit nehmen und dann sitzen und sagen, hey, woher soll die Reise gehen? Was ist für dich wichtig? Was ist für dich essentiell? Und wir beraten teilweise Gesellschaften, Familienunternehmen, wir haben gerade jetzt ein Familienunternehmen, wo wir in der 3. bis 5. Generation begleiten. Das sind mittlerweile 17 Aktionäre, die sich teilweise nicht mehr so kennen oder auch, wo nicht mehr so das Blut nicht mehr dicker ist wie Wasser, oder? Und das ist so ein bisschen, oder wie das Geld. Und wo man dann sich auch nicht mehr so näher steht, dass man kann sagen, okay, es ist Familie, sondern wo es dann wirklich darum geht, hey, was sind die einzelnen Bedürfnisse und dass man auch dort entsprechend, ja, sich anstatt die Energie verwenden, um sich irgendwelche Vorwürfe oder um sich irgendwelche gegenseitig auf den Kopf zu geben, dass man dort wirklich lösungsorientiert hergeht, sich auch Hand bietet zur Lösung und sich auch bewusst ist, dass so eine Lösung Geld kostet und Zeit kostet. Und nicht einfach dann sofort herstellt und sagt, ich will jetzt sofort das Maximum.
Also dass ihr wirklich schaut, Verkäufer und Käuferbedürfnisse und da ist der finanzielle Aspekt ein Teil, aber nur ein Teil und nicht alles und dann halt wirklich probiert irgendwie die Kompromisslösung zu finden, die für alle am Tisch stimmt, dass irgendwie die Lösung eben gefunden wird, wo dann halt vielleicht der eine ein bisschen weniger überkommt, wie er gedacht hat, der andere ein bisschen mehr zahlt, wie er gedacht hat dafür, eben irgendwie noch emotionale Aspekte und so, dass halt alles irgendwie stimmt.
Ja, ich glaube, einen wichtigen Aspekt, jetzt haben wir sehr, sehr stark über Verkäufer geredet. Ich glaube, ich gehe davon aus, der ein oder andere Hörer in deinem Podcast überlegt, spielt mit dem Gedanken, sich mal als Unternehmer zu betätigen oder ein Unternehmen zu kaufen. Und dort ist ganz wichtig, dass man sich dort auch mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzt, dass man dort hergeht und sagt, was kann ich mir vorstellen und was ist das viel. Weil was wir oft beobachten, gerade bei Management Buyouts oder bei Management Buy-ins, wo dann Unternehmen einkaufen, dass die abtretende Generation davon ausgeht, dass all das, was er in den letzten 20, 30, 40 Jahren sich das Know-how angeeignet hat, dass sich dann der, der Nachfolger, der will, dass der sich das kann in wenigen Wochen, Monaten kann aneignen und dass dann eigentlich alles genauso weiterläuft. Dass das oftmals zu einer massiven Überforderungssituation führt, wo man dann muss sagen, hey, plötzlich das ist so ein immenses Know-how, was sich dort angesammelt hat, das muss man transparent machen, das muss man in dem Sinne auch transferierbar machen. Und das braucht von beiden Seiten ein grosses Verständnis, dass man nicht von unten raufkommt und sagt, ich mache jetzt von heute alles anders. Und gleichzeitig von oben aber auch nicht das Gefühl hat, der muss genau das Gleiche machen, wie ich es vorher gemacht habe. Und das braucht so ein bisschen das Verständnis von beiden Seiten, dass man entsprechend für einen Schritt aufeinander zugeht und sagt, man probiert eigentlich das Gute und das bestmögliche Know-how das, was entsprechend zum Erfolg beiträgt hat, zu transferieren und gleichzeitig Platz zu lassen, dass ein Käufer unten auf Sachen kann anders machen und Sachen auch seine Fehler kann machen und auch nicht so finanzieren, dass man im kleinsten Windstoß, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht, sondern dass man gute Reserven einbauen, dass man auch nicht existenzielle Sorgen hat, weil wir sehen oft, dass wenn dann existenzielle Sorgen reinkommen, dass das extrem blockierend wirkt und dass man dann schlussendlich auch nicht, dass man dann eigentlich kann befreit aufschlagen, wie man es auch als Unternehmer so können machen und dann entsprechend die Kreativität hat, was braucht, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen, sondern dass man sich dann blockiert, dass das zu einer Spirale führt, die dann extrem schwierig ist zum Durchbrechen.
Ich glaube, die meisten, die zulassen, ob sie jetzt kaufen oder ob sie verkaufen, fragen sich irgendwie eben durch vorher gesagt, ja, was kostet das oder was hat das Wert, was kann ich mir vielleicht leisten, wie weit kann ich gehen? Gibt es irgendeine Art der Bewertungsmethode, die so eine Grundlage schafft? Natürlich ist es individuell, aber kann man irgendwelche, vielleicht zwei, drei Formeln, die man mal könnte ausrechnen für sein bisherige Unternehmen und dann irgendwo dort einen Mittelwert bilden davon, um mal zu wissen, das ist wirklich jetzt realistischer Wert, den mein Unternehmen hat und falls ich es verkaufen würde, wäre ich auf dem Level. Oder auch natürlich als Käufer, dass ich auch sehr schnell merke, der Verkäufer, der will jetzt, das ist ein fairer Preis, so kann ich das etwa anschauen, oder vielleicht, das ist völlig utopisch.
Nein, es gibt sicher Leute, die das anders beantworten würden, aber ich würde sagen, nein, weil oftmals ist, wir setzen einen Anker und ich habe schon Leute vor mir gehabt, wo es darum gegangen ist, um sich einen Vorsorge planen, um sich einen Verkauf planen, wo dann im Internet das gegoogelt haben und irgendetwas gefunden haben, wo ihnen gesagt hat, ja, das Unternehmen hat einen höheren Wert. Wo man das angeschaut hat, was das Unternehmen eigentlich genau ist und was man eigentlich genau dort hat, müssen wir sagen, das Unternehmen hat Substanzwert plus 1 Franken wert. Und Substanzwert war irgendwo bei 500.000, 600.000 Franken gewesen. Und wenn man eine Vorsorgeanalyse gemacht hätte auf den Wert von seinen Vorstellungen, die er im Internet irgendwo rausgespuckt hat, ich bin dort immer vorsichtig, weil wenn man mal eine Werterwartung im Kopf hat, dann kommt man mega schwer wieder von der weg und das ist dann so toxisch für die weitere Verhandlung oder für die weitere Preisvorstellung. Ich glaube, ein Profi anschnallen, der transaktionserfahren ist, das kann ein Treuhänder sein, der transaktionserfahren ist, das kann ein Bewerter sein oder ein Bewertungsbüro, der transaktionserfahren ist, und mal her sitzen und sagen, das eine ist der Wert, den es hat, das andere ist der Preis. Und schlussendlich ist auch dort solche die Wertpreisüberlegungen. Man muss nicht immer den vollen Wert zahlen. Und manchmal muss man es überzahlen, um den Wert zu bekommen, weil man einfach sagt, man will das und es hat für einen persönlich einen höheren Wert. Also es ist auch immer dort, dass die Wertpreisüberlegungen sind für uns ein Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen. Und je weniger Anker bereits gesetzt worden sind, weil die Anker sind immer falsch. Entweder ist es zu tief oder zu hoch, aber passend tut er eigentlich nie, sondern das muss man miteinander arbeiten. Und ich glaube, dort braucht es fundiertes Know-how. Das ist nicht umsonst, gehen die Leute jahrelang studieren, um das entsprechend um die Methode zu lernen. Das kann man nicht einfach abbilden, indem man einfach sagt, okay, ich gebe jetzt 3 Minuten etwas im Internet ein und dann habe ich einen realen Wert. Sondern das braucht ein gewisses Know-how, das braucht auch eine gewisse Individualisierbarkeit. Das ist extrem abhängig vom individuellen Business Case. Darum bin ich dort sehr vorsichtig. Was ich anraten würde, ist, wenn man sich mit dem auseinandersetzen will, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt mal ein paar tausend Franken und habe eine Standortbestimmung, wo stehe ich heute. Und für Käufer ist sowieso das Thema Wert, wie viel Wert bringe ich rein, was habe ich für einen Business Case, was kann ich aus der Wert ergibt sich aus dem Business Case, wo man dann entwickeln kann und sagen, ich kann mit dem Unternehmen, kann ich in Zukunft den Wert erzielen oder die Dividenden oder den Gewinn oder wie man es dann auch immer bemessen, erzielen. Und von dort aus ableiten, was ist das? Aber das ist Hard Work. Also das ist wirklich sehr individuelle Arbeit, wo man nicht einfach schnell am Mittwochnachmittag oder am Dienstagabend im Internet nach 5 Minuten weiss, dann ist es das. Sondern das braucht Begleitung und das ist oftmals sehr auch ein spannender Prozess. Also wir haben mehrere Käufer, die wir begleitet haben, die dann nicht haben können kaufen, weil das Angebot nicht gestimmt hat oder weil sie sich entschieden haben, wir wollen nicht. Wo aber gesagt haben, hey, zum Glück habe ich den Prozess mitgemacht, weil es ist für mich ein grossartige Erfahrung. Ich habe extrem viel gelernt. Ich habe Fehler gemacht, die ich im nächsten Prozess nicht mehr mache. Und ich weiß, dass ich das nächste Mal viel reflektierter und viel sensibilisierter an den Prozess hergehe.
Also das heisst, Ja, also das heisst, man kann auch als Käufer oder potenzieller Käufer auf euch zukommen und mal sagen, ich würde gerne, und wenn ihr dann irgendwo mal einen Verkäufer habt, der noch herantreten, könnt ihr das Matching machen? Kommt man irgendwo mal bei euch auf eine Liste oder wie muss man das vorstellen?
Wir führen so eine Liste. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, ja, also wir haben es auch schon gemacht, dass wir einen Suchauftrag bekommen haben, dann geschaut haben, so ein bisschen, wo könnte man potenziell, aber das ist dann mehr, dort haben wir Partner, die für uns das machen. So ein bisschen, das geht eher so ein ins Headhunting rein oder in die klassische Vermittlung, wo man einfach unsere Vermittlung, also an denen, da gibt es Business Broker, Business Transaction, die immer wieder einen Fall haben, wo sie früher daran herkommen, wo man kann sagen, ja, hey, wenn ihr einmal einen in dieser Branche oder in dieser Größe oder in dieser Region oder was es also muss man dann definieren, haben, dann schickt uns ein Dossier, wir hätten unter Umständen einen Kandidaten. Was aber mehr ist, dass die Leute von uns zukommen und sagen, ja, ich bin jetzt bei einem Unternehmen angestellt und überlege mir, und ich habe, der Patron ist auf mich zugekommen, oder die Unternehmerfamilie, der Inhaber, wer auch immer, ist auf mich zugekommen und gesagt, hey, könntest du dir vorstellen, das Unternehmen zu übernehmen? Und recht oft ist es so, dass es eigentlich, wenn wir es anschauen, ist es eigentlich logisch, dass man irgendwann auf die Person zugegangen ist, aber wenn die Person konfrontiert wird mit dem, dass dann zuerst mal ein Syntax-Error ist, dass man sagt, ich habe mir das gar nicht überlegt. Und dann fangen die Überlegungen an und gleichzeitig steigen die Erwartungen von den Verkäufern oder von den Inhabern, ja, wir haben es ja jetzt geäußert, der muss ja jetzt sich entscheiden, der muss das ja unbedingt wählen, das ist doch ein Ehr, das ist doch... Mhm. Und dann hat man in dem Sinne eigentlich ein relativ kleines Zeitfenster, um sich dort zu überlegen, will ich in den Prozess oder will ich nicht. Wenn man in so einen Prozess hineinkommt, dann unbedingt sich gerade sofort hilfvoll und nicht irgendwie selber anfangen zu kücheln, sondern dort wirklich sagen, hey, schnall mir einen professionellen, transaktionserfahrenen Berater an und wir schauen das zusammen an. Und wenn es eine Entscheidung ist, nein, ich will es nicht machen, dann ist es eine informierte und gut basierend auf guten Entscheidungsgrundlagen gefällte Entscheidung, wo ich dann auch 5 Jahre später nicht zurückdenke, hätte ich vielleicht gleich sollen. Und wenn es ein Ja ist, dass man dann auch dort weiss, was auf einem zukommt und man ist sensibilisiert, was für Herausforderungen man wird antreffen.
Mega spannend. Hey, wir sind schon bei weit über einer Stunde oder zumindest über einer Stunde. Gibt es irgendwas Abschliessendes, wo du noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern willst, mit auf den Weg gehen, oder ist alles gesagt?
Ich glaube, vielleicht nicht unbedingt auf Käufer oder Käuferperspektive, also einerseits das Unternehmen oder Unternehmer sein ist etwas extrem Spannendes. Ich glaube, die Schweizer KMU ist eine KMU-Welt, das braucht Unternehmer getraut euch. Was ich mehr möchte auf den Weg geben, ist all die Zuhörerinnen, die aktuell für Grossunternehmen oder für Beratungsunternehmen, die sich auf Grossunternehmen konzentrieren, möchte auf den Weg mitgeben, ist, dass die KMU-Welt extrem spannende Herausforderungen bietet und dass es nicht immer muss börsenkotiert sein, dass es etwas Spannendes ist, sondern dass man dort dann auch kann, ja, dass mit der KMU-Welt extrem spannende Personen und extrem spannende Herausforderungen antrifft, die es zum Lösen gibt und dass die KMU-Welt aktuell unterversorgt ist mit spezialisiertem Know-how, dass man sich dann, wenn man sich das vorstellen kann, doch einmal noch probiert zu schauen, dass man vielleicht einen Weg in die KMU-Welt findet.
Vielleicht ja auch zu Solver. Merci vielmal, das ist sicher so und ich bin überzeugt, also erstens beide Aussagen, Unternehmertum ist meiner Meinung nach die geilste Lebensform, die es gibt. Und gleichzeitig ist die KMU-Welt extrem spannend. Und ich glaube jetzt auch als so Berater oder eben so, ja, Advisor, wie man das so sagen, habe ich das Gefühl, kann man bei einer KMU-Welt auch mehr mitbestimmen oder mehr erreichen, weder irgendwo bei einem börsenkotierten Unternehmen, wo man dann einen Berater von Tausende ist und irgendwie vielleicht einen kleinen Teil kann machen, hat man sicher viel mehr Möglichkeiten in einer KMU-Welt wirklich auch gesehen, was man irgendwie gemacht hat. Also würde ich voll unterschreiben.
Und vielleicht auch noch das Letzte als Abschluss. Wir verstehen uns als KMU-Dienstleister. Wir tun uns auch gerne vernetzen mit Leuten, die in dem Sinne in der Sphäre daheim sind. Also keine Berührungsängste, wenn ihr uns möchten kennenlernen, wenn ihr das Gefühl habt, hey, wir können euch bei einem Thema unterstützen. Läutet uns an, schreibt uns, kommt vorbei, haben immer einen Kaffee oder ein Feierabendbier oder so. Also das ist auch da. Oder wenn man sich überlegt, einen Job aufzumachen in KMU-Welt und jetzt genau weiss, hey, was könnte sein. Ja, wir haben immer Freude, wenn wir unser Unternehmen vorstellen können, wenn wir neue Leute kennenlernen, wenn wir unser Netzwerk vergrössern und entsprechend dort ich sage jetzt mal, eine KMU-Community aufbauen oder KMU-Beratungs-Community aufbauen.
Perfekt. Thomas, danke vielmals für deine Zeit, dass du da deine Story und auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ganz viel Erfolg weiterhin und noch einen schönen Tag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Danke vielmals, Nico.
Alles gut, ja, ciao.
Ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.